Weltweit werden rund 365 Millionen Christinnen und Christen wegen ihrem Glauben verfolgt. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Infos auf verfolgung.ch.
Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Leistungsdruck bei Kind. Ist das wirklich ein Thema? Das habe ich mich, wo kein Kind hat, gefragt. Also, ob der Leistungsdruck zugenommen hat in der letzten Zeit, also seit ich mal klein und Kind gsi bin. Ist es nicht schon immer so gewesen, dass die einen Kinder einfach ein bisschen mehr Druck haben als andere? Ich habe dann mal kurz in meinem Umfeld herumgefragt und durchs Band haben praktisch alle die Luft scharf eingezogen, die Augen aufgesperrt und mit dem Kopf genickt. Es ist sehr wohl ein Thema. Klar ist es nicht bei allen und nicht immer gleich. Vielleicht eher so phasenweise, sagt der Ruven Waser, Vater von zwei Kindern.
Es gibt sicher Momente, wo man das spürt, ja. Nicht durchgehend und schlussendlich ist es eine Frage, wie wir als Eltern damit umgehen. Also respektive können wir den Druck auch rausnehmen oder können wir sogar Druck aufbauen.
Bei sich selber herzuschauen, da spricht er etwas an, das definitiv ein paar Mal erwähnt worden ist in den Interviews zum Thema. Dazu dann auch später noch mehr. Aber auch die Schule wird in Mangel genommen. Viel Druck käme nämlich wirklich von den Schulen, vor allem von den öffentlichen. Weil wir dort einem Schema entsprechen müssen, beobachtet Rebecca Del Grande. Sie ist Lehrerin und Mami von drei Kindern.
Ich finde, das Grundproblem ist, die Schule ist ausgelegt für ein Typ Kind. Dem klingt das super. Es ist erfolgreich und macht alles gut. Aber alle anderen, die nicht so ausgelegt sind, stoßen schnell an Grenzen. Und dann gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Und die Grenzen, die können Druck auslösen. Und der Druck, der macht Stress, wo den Kindern eben nicht gut tut. Dem Leistungsdruck ein bisschen entgegenheben kann man zum Beispiel mit Privatschulen. Einer der Gründe, warum Céline Humm 4 von ihren 5 Kindern in einer Privatschule hat.
Ist ein grosser Unterschied zu der öffentlichen Schule. Und ich sehe das aber wirklich von Nachbarskind, von Freunden von uns, die Kinder haben, dass halt schon einfach in der Schule sehr früh einfach sehr viel gefordert wird. Also es ist so ein bisschen wie, wir wollen so ein bisschen am Gras ziehen, damit es irgendwie schneller wächst.
Meine Umfrage im Umfeld und auch Recherchen im Netz haben gezeigt, dass es ein grosses Thema ist, der Leistungsdruck, und dass es nicht wirklich eine Lösung gibt dafür. Und die ultimative Lösung, die habe auch ich mit dieser Folge nicht. Das schon mal vorweg. Es gibt aber verschiedene Lösungsansätze und spannende Gedanken und Modelle, wie man gegen den Druck, der Stress kann auslösen bei Kindern, kann entgegenwirken. In diesem Podcast möchte ich darum ein paar Beispiele von Eltern zeigen, wie sie mit dem Leistungsdruck umgegangen sind bei ihren Kindern, was eine Psychotherapeutin für Tipps gibt, wenn der Stress akut gross wird, und der Institutionsleiter von einer Sonderschule stellt uns sein Stärkenmodell vor, wo der Fokus weg vom Defizit her auf die Stärke legt. Ich bin Tobias Kohl. Früher waren wir stolz auf unsere Werke, heute sind wir es auf unsere Erschöpfung. Das schreibt der Psychologe Stefan Grünewald als Diagnose über unsere Zeit. Und ja, Soziologen, die sagen im 21. Jahrhundert, es sei das Zeitalter der Selbstoptimierung. Wir können ja immer noch mehr und noch besser aus uns und unserer Zeit machen. Sogar schon die Erholung und die Ferien müssen bis aufs Maximum optimiert werden. Kein Wunder färbt das Leistungsdenken auch auf unsere Kinder ab. Pro Juventute hat eine Studie herausgegeben im 2021, die aufzeigt, dass rund ein Drittel von allen Kindern und Jugendlichen in der Schweiz gestresst sind, weil sie unter Leistungsdruck leiden. Mich hat auch Wunder genommen, wie das Psychotherapeutin Julia Wegmann wahrnimmt. Sie hat viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun in der Praxis und sie ist selber Mami von 2 Kindern, die 6 und 4 sind.
Also das, was ich auf jeden Fall wahrnehme, ist eben dieser Druck, dass die Jugendlichen in einer Phase, wo die noch mit Identitätsfindung beschäftigt sind, also rauszufinden, wer bin ich überhaupt, wo hormonell auch ganz viel passiert, ein Riesendruck ist, und das sagen auch Soziologen, dass sich das verändert hat, dass man früher wissen muss, in welche Richtung gehe ich denn jetzt, und dass der Druck sehr hoch ist, ich muss eigentlich schnell ins Erwerbsleben einsteigen. Früher hat man noch eher gesagt, das Jugendalter ist auch so eine Sturm- und Drangphase, es gab aus meiner Sicht noch mehr Räume zum Rausfinden, was möchte ich überhaupt, wer bin ich überhaupt, und heute ist es doch sehr zielgerichtet, also man hat viele Verfahren entwickelt, die Stellwerktests zum Beispiel an den Schulen, die genau zeigen, wie ist mein Leistungsstand, was brauche ich für eine bestimmte Ausbildung. Man fängt relativ früh an mit der Berufswahl in der Schule. Und das erlebe ich schon, dass in der zweiten SEC eigentlich klar sein muss, ich muss drei Berufe zum Beispiel suchen, in denen ich schnupper und nach Möglichkeit dann am Ende vom Schnuppern schon einen Lehrvertrag bekommen, dass bevor die dritte SEC eigentlich anfängt, ich schon einen Lehrvertrag nach Möglichkeit unterzeichnet habe. Mhm. Und ich denke, das hat sich schon verändert, so die Geschwindigkeit oder dass Jugendliche immer schneller eigentlich da reinkommen. Sie müssen sehr schnell wissen, was möchte ich denn in meinem Leben machen und schnell ins Berufsleben einsteigen.
Der Druck auf die Kinder hat also zugenommen. Die Weichen, die müssen heute schon früher gestellt werden für Ausbildung und Berufswahl als noch früher. Und jetzt wäre der Druck allein ja nicht nur schlecht. Der kann ja auch etwas Gutes haben und einen pushen. Allenfalls ja auch zu Höchstleistungen antreiben. Ein Problem wird es eben erst dann, wenn der Druck zu viel und zu lang Stress auslöst und sich der dann im Körper zeigt.
Deswegen sind es häufig Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder auch so Verspannungen im Nackenbereich. Dann haben auch Kinder und Jugendliche schon Schlafstörungen. Also weil wenn viel läuft, dann beschäftigt das am Abend. Und die Kinder, die vielleicht auch so ein bisschen reizoffener sind oder ein bisschen sensibler, die verarbeiten dann ganz viel am Abend und können dann schlechter einschlafen, weil der Tag voll ist. Dann habe ich auch gelesen in der Studie, dass bei den Kinderärzten immer mehr Kinder auch mit Atembeschwerden kommen, wo man aber dann keine körperliche Ursache findet, dass man das darauf zurückführt, dass es eher Ängste und Unsicherheiten bei den Kindern sind und sie dann zum Beispiel eher hyperventilieren oder schneller atmen, weil sie ängstlich und gestresst sind. Mhm. Und dann, das sind so die Klassiker bei Stress, das schlägt vielen Menschen auf den Magen, also dass es auch Magen-Darm-Beschwerden gibt oder auch das Essverhalten sich verändert, dass Kinder entweder übermäßig viel essen plötzlich oder weniger, weil sie gestresst sind.
Das sind Symptome, die sich im Körper zeigen können bei Stress. Es gibt aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche, die Erschöpfungen haben.
Also wo man davon spricht, die haben auch schon wie eine Erschöpfungsdepression. Man beobachtet mehr das, was man aus dem Erwachsenenalter kennt, also Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, dass die nicht mehr so gut arbeiten können, also Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Das ist sicherlich was, was sich verändert hat oder wo wir auch wissen seit Corona, dass vor allem bei Mädchen zwischen 15 und 23 Jahren depressive Störungen zunehmen und auch Angststörungen. Und dann gibt's noch den Bereich, wie merke ich das im Verhalten vielleicht bei meinem Kind, bei meinem Jugendlichen. Da kann man oft eine körperliche Unruhe beobachten oder auch, dass das Sozialverhalten sich verändert. Also vielleicht zieht das Kind sich mehr zurück, vielleicht ist es aber auch wie hyperaktiv oder wenn es gestresst ist und wuselt immer hin und her und vergisst aber Sachen. Das können so die Anzeichen sein, die man beobachten kann.
Wenn Kinder Erschöpfungsdepressionen haben, also dann ist doch etwas wirklich nicht mehr gut. Manchmal sei es aber nicht nur der Druck der Schule, sondern eben auch ein sozialer Druck, der vielen Kindern zusetzt.
Das, was aus meiner Sicht wirklich zugenommen hat, ist der Druck durch den Vergleich mit anderen. Und das ist natürlich möglich durch die Digitalisierung, durch soziale Medien zum Beispiel, dass da viel breiter auch ein sozialer oder ein Erwartungsdruck entsteht, wo Jugendliche, also vor allem auch Mädchen, die jetzt mehr auf TikTok und Instagram zum Beispiel unterwegs sind, anfangen sich zu vergleichen, also auch an Schönheitsidealen ausrichten oder vielleicht, was muss ich in meiner Freizeit auch alles machen? Da folge ich vielleicht jemandem, der super sportlich ist oder der super kreativ ist. Und das kann, also es muss natürlich nicht bei allen, aber das kann natürlich auch einen starken Druck auslösen. Ich muss das auch machen, ich muss auch dazugehören. Und was sich verändert hat, ist auch die ständige Erreichbarkeit. Also ich kenne das aus meiner Jugendzeit nicht. Wenn ich nicht zu Hause war, wo das Festnetztelefon war, dann war ich halt nicht erreichbar.
Stimmt.
Dann konnte man mich nicht erreichen. Und das sehe ich sehr, sehr stark bei Jugendlichen, wenn die bei mir in der Praxis sitzen und dann haben die zum Teil 200 Nachrichten oder es blinkt die ganze Zeit, also die meisten machen das Handy dann schon aus, aber es gibt auch die, die dann recht nervös werden, weil die Angst haben, irgendwie was zu verpassen oder dann doch schnell das Handy rausholen und fragen, darf ich schnell? Und dann ist es der Kollege, der vielleicht schnell anruft, weil der eigentlich noch abmachen will. Ich denke, das ist was, was sich verändert hat neben dem schulischen Druck, dass da auch so im Bereich durch die Mediennutzung die Jugendlichen schon nochmal andere Anforderungen haben als vor 10 oder 20 Jahren.
Das Vergleichen. Das ist der Übeltäter. sei es in den sozialen Medien oder auch in den Schulen. Oder sich zu fest vergleichen. Eben dann so, dass man zu viel Druck ausgesetzt ist. Dass man kurz von der Psychotherapeutin, wie sie Leistungsdruck wahrnimmt bei Kindern und Jugendlichen. Und von ihr gibt es dann später noch Tipps, wie man dann mit dem Druck gut umgehen kann. Für den Podcast wollte ich aber vor allem noch von Eltern wissen, wie sie den Leistungsdruck wahrnehmen und was ihre Lösungen sind drinnen. So ein bisschen Tipps von Eltern zu Eltern. Dazu habe ich zum Beispiel mit Rebecca Del Grande geredet. Sie ist Lehrerin an einer Privatschule und hat selber 3 Kinder, die an die öffentliche Schule gehen. Und ja, sie beobachtet ihre Kinder und natürlich auch die, die bei ihr in die Schule gehen. Und ja, für sie hat auch der Leistungsdruck am meisten mit dem Vergleichen zu tun.
Und sich so ein bisschen überlegt, wie bin ich im Vergleich zu den anderen? Und was kann ich besser und was kann ich weniger gut? Und mit dieser ganzen Notenskala, wo wir halt eine Art wie einen Durchschnitt schaffen und sagen, dort drin muss man sich etwa befinden, merken sie dann halt schnell, ah, warte mal, da bin ich ja unter dem Durchschnitt. Und dort fängt der Leistungsdruck für mich wie an, dass sie dann merken, hey, ich muss irgendwie in das reinrutschen, dass ich normal bin. Dass ich das bringe, was man so ein bisschen erwartet.
Mhm. Mhm.
Und je nach Kind kann es das gut ausblenden und findet, ja, ist jetzt nicht so wichtig, ich weiss, wer ich bin oder ich mache halt andere Sachen gern oder es ist mir nicht so wahnsinnig wichtig. Oder halt, dass man das Kind findet, hey, ich fange mich ein bisschen an, über das zu definieren. Ich möchte eigentlich gut sein, ich möchte dazugehören. Und meine Erfahrung als Mami jetzt ganz spezifisch ist, dass es eben auch interessant ist, dass man als Eltern gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss hat. Und das Kind bringt irgendwie wieder so ein bisschen mit. Und auch so ein bisschen eine intrinsische Motivation zum Beispiel, um wirklich eine Leistung zu bringen. Und dann ist ein Leistungsdruck viel schneller vorhanden als bei einem Kind, wo du jetzt merkst, das sind jetzt andere Sachen wie noch ein bisschen wichtiger, oder?
Es ist bei jedem Kind anders, wo der Druck anfängt und wo der Druck gespürt wird. Rebecca Del Grande beobachtet in der Schule und im Umfeld auch viel, dass wenn der Leistungsdruck rum ist, dass die Kinder vor allem die Freizeit nicht mehr geniessen können. Also die Kinder opfern da die Freizeit, dass sie den Anforderungen genügen können. Seien das die eigenen oder die, die von außen kommen. Jetzt könnte man da einfach sagen, ja, da muss jetzt das Kind halt einfach durch. Aber wenn man nichts macht, gegen zu viel Stress bei den Kindern, dann können das sogar Auswirkungen haben auf die Widerstandsfähigkeit im späteren Erwachsenenleben.
Ich glaube, es ist so die grosse Resilienz, die wir aufbauen in den Kinderjahren. Wo wir wieder darauf zurückgreifen, so im Sinn von, hey, ich bin safe mit dem, was ich mache, das ist gut, das langt. Das brauchen wir als Grund. Das hat jetzt nicht nur das, was uns resilient macht, aber ich würde sagen, das ist ein Teil davon.
Mhm.
Und wenn der bedeutend reduziert oder beschnitten wird und man schon dem Kind früh mitgibt, dass sie aber etwas dafür tun müssen, dass sie sicher sind, dann habe ich das Gefühl, haben wir im Erwachsenenalter unsicherere Menschen.
Die Gesellschaft würde verletzlicher werden und weniger belastbar sein, sagt sie. Rebecca Del Grande ergänzt noch, dass ein guter Umgang mit Druck gelehrt sein soll. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also niemand möchte dem Druck ja nicht standhaben. Weder Eltern, Lehrpersonen und sicher auch die Kinder selber nicht. Also, was sind die Lösungen? Den Umgang mit dem Druck und Stress den Kindern beibringen, wie macht man das? Ich meine, es ist ja nichts Schönes, oder? Ich kann mich gut erinnern, wie ich das überhaupt nicht gerne ausgehalten habe. Aber das ist es eben, glaube ich, genau. Dass man den Druck muss lernen können aushalten und man einem Kind nicht erspart. Rebecca Del Grande macht ein Beispiel.
Wenn mein Sohn keine Lust hat, ins Tennis zu gehen, zum Beispiel, und er mich fragt, Mami, kannst du nicht sagen, ich bin krank? Dort in ihm den Umgang damit zu lernen und zu sagen, wenn du keine Lust hast, zum Gehen, dann gibt es verschiedene Varianten, was wir jetzt machen können, aber lügen immer nicht. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir reagieren können, dass es dir gut geht in dem Sinne. An was liegt es, dass du nicht gehen willst? Frag dich zuerst mal das und dann hast du den Mut zum Herstand zu sagen, deinem Trainer ganz konkret, ich habe heute einfach keine Lust. Oder willst du lieber sagen, ich würde es gerne reduzieren auf die Zukunft, aber ich gehe heute. Also wie so einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Lernen, ohne zu schummeln, ohne zu lügen. Aber in dem, dass man sich selber gut lernt zu reflektieren, finde ich mega wichtig. Und ich finde, das geht ein bisschen verloren. Ich erlebe immer mehr, dass die Eltern ganz viele Sachen abnehmen, übernehmen.
Also was heisst das konkret?
Ja, eben konkret schummeln für ihre Kinder oder Sachen halt dann erledigen. Ich meine, ich verstehe das gut. Ich will meine Kinder auch entlasten. Mhm. Das Problem ist aber, was mir der Schule spiegelt, ist eigentlich kontraproduktiv, weil man zeigt den Kindern, zum Beispiel wir wohnen jetzt in einem Weiler, wo sehr viele Familien sind, wo, ich würde jetzt mal sagen, gut gebildete Eltern haben. Und Vorträge oder so werden dann auch gerne mal von den Eltern mitgeprägt, wenn nicht übernommen.
Ah ja.
Das steigt das Niveau dann rapide in der Schule. Die das dann nicht haben, die haben das Problem.
Also haben schlechte Noten konkret?
Schlechtere Noten konkret. Mhm. Und so steigern wir das immer mehr, indem wir immer noch mehr investieren und noch mehr Leistung produzieren. In einem Sinn, wo man eher herstehen müsste und reflektieren, meiner Meinung nach.
Also dass eigentlich Kinder eine Leistung bringen, die eigentlich Erwachsene machen?
Fast schon und teilweise, ja.
Gar nicht Kind.
Ist jetzt vielleicht extrem gesagt, aber es geht in die Richtung, oder? Dass wir wie eine Art immer mehr auf die Leistung schauen und überlegen, was könnte man noch, was sollte man noch. Und dann gibt es QR-Code mit Bildchen und Filmchen und Tati-Tato oder jenes Zeug. Wo top ist, mega lässig, aber ein Kind allein bringt das so ja noch nicht her.
Das ist jetzt einfach mal ein Bild von einem Ort. Da gibt es natürlich auch andere Orte, wo kaum mitgeholfen wird bei Aufgaben oder Vorträgen. Und dort sind auch die Noten wieder ganz anders. Das hat Rebecca Del Grande auch erlebt, wo sie vor ein paar Jahren von der einen Gemeinde in eine andere gezügelt ist.
Also ich finde das mit den Noten schon, ehrlich gesagt, ein bisschen... Also man rechnet immer von einem Klassenschnitt aus und passt dann die Noten auch ein bisschen an. Also kommt so darauf an, wo du in die Schule gehst, was du für Noten hast, oder?
Zum Thema Noten geben, da hören wir später noch mehr in diesem Stärkenmodell. Rebecca Del Grande unterrichtet an einer Privatschule und sie wagt einmal die Aussage, dass dort die Kinder ein bisschen weniger Leistungsdruck ausgesetzt sind als in öffentlichen Schulen. Und das hat verschiedene Gründe.
Dort kann ich wie sagen, wir haben kleinere Klassen, gehen spezifischer aufs Lerntempo ein und hauen das weniger über einen Maßstab. Sondern wir versuchen das ein bisschen spezifischer zu machen und den Kind vielleicht auch den Faktor Zeit ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung zu geben. Das heisst, man muss nicht alles gleichzeitig lernen wie das Gespändli. Sondern man kann vielleicht auch mal für etwas ein bisschen länger Zeit haben. Und ich finde, das ist schon mal ein guter Ansatz.
Mhm.
Und so für mich mega persönlich ist wichtig die Beziehung mit dem Kind. Also jetzt spüren, wo sind sie dran, was machen sie für eine persönliche Entwicklung durch. Wie geht es ihnen in dem rein? Wo verlange ich auch zu viel von ihnen? Und ich jetzt als Lehrerin versuche einfach aufzugehen, aufs Minimum zu reduzieren. Mein Ziel ist, dass sie lernen für die Prüfungen. Konzentriert und gut lernen mit verschiedenen Hilfsmitteln. Da habe ich gerne auch so ein bisschen unkonventionelle Sachen, die vielleicht helfen können. Aber nicht, dass sie einfach zu Hause hersitzen und aufzugehen machen, wo man das Familiensystem dann in Art mit dem noch belastet und einfach die Sachen aufgibt, wo die Kinder sollten Freizeit haben und sich ausgleichen.
Das klingt jetzt alles mega super. Und wer würde sich das nicht schon wünschen für die eigenen Kinder? Nur so eine Privatschule kostet einfach einen Haufen Geld. Ist es also die Lösung, dass man einen Haufen Geld aufwendet, dass man die eigenen Kinder in eine Privatschule schicken kann?
Ich finde es schade, wenn wir in das Klassendenken hineinkommen. Die, die sich es leisten können, leisten sich eine gute Schule und die anderen gehen alle in die Volksschule und das Niveau sinkt und es ist mega schwierig. Das ist nicht richtig. Das macht die Schere noch viel mehr auf.
Deine Kinder sind in einer Volksschule?
Meine Kinder sind in einer Volksschule auch aus Überzeugung, weil ich der Meinung bin, dass wir gute Kinder brauchen in der Volksschule. Wir brauchen alle Arten von Kindern. Ich will nicht sagen, es gibt schlechte Kinder, aber im Sinne von, wir brauchen Schweizer Kinder, wir brauchen eine Durchmischung. Wir brauchen eine Durchmischung, und zwar in möglichst allen Schulen, damit wir das ein Stück weit auch unser Schulsystem schützen können. Und ich finde es schade, wenn es in die Richtung geht, wie es jetzt zum Beispiel Amerika ist oder so, wo man dann einfach die Schulen zahlt, damit die Noten gut sind und damit es irgendwie Universität gehen können. Das ist nicht richtig. Aber ich glaube wirklich ein grosser Ansatz und das ist schwierig, oder? Es wäre wirklich schön, man könnte einerseits kleinere Klassen haben und andererseits wäre für mich ein schönes Modell, wenn wir auch wieder Kleinklassen einführen können und nicht integrative Schulen machen. Also dass man auch den Kindern, die grundsätzlich in verschiedenen Bereichen Schwierigkeiten haben in der Schule, sich nicht immer an denen vergleichen müssen, die Schule ist, das liefert, was man erwartet. Mhm. Sondern dass sie wie eine Gruppe haben, wo sie sich zugehörig fühlen, wo sie sich auch können, ein Stück einordnen und merken, dass sie auch gut sind. Ich finde, das wäre mega wichtig.
In unserem Gespräch, wo wir viel visioniert haben, sind wir aber immer wieder an unsere Grenzen gekommen. Und es hat ein grosses Aber gegeben, das man nicht gerade lösen konnte und man nicht gewusst hat, wie man das jetzt am einfachsten gerade umsetzen könnte. Ich musste dann gleich fragen, ob es denn in Ihren Augen irgendwas gäbe, das wir dann jetzt gerade anpacken könnten.
Das eine ist wirklich das Aufzugthema, dass man, wie man würde sagen, das macht keinen Sinn, man weiss es. Schon seit x Jahren haben wir Studien, dass Aufzugehen in dem Sinn, heimgehen und Sachen lösen, nichts nützt. Gut, da gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen etwas anderes, aber item. Dass man überall überlegen würde, was sind sinnvolle Sachen, um die heim zu machen. Und die Eltern wie Anfangsschulzeit würde instruieren für das. Und ich glaube, man könnte so wirklich schon mal recht viel Druck rausnehmen und das Familiensystem entlasten. Weil Aufzüge haben immer viel, viel Streit. Gerade bei diesen Kindern, die nicht jetzt einfach schulclever sind.
Mhm.
Oder?
Also das Aufzüge-Thema?
Das Aufzüge-Thema. Und das andere ist das Zeit-Thema. Ich finde, als Mami merkst du das wirklich schnell. Hast drei Kinder. Und das eine lernt mit 9 Monaten laufen und das andere mit 16 Monaten. Sie lernen beide laufen. Zu ihrer Zeit. Und plötzlich kommen alle in die erste Klasse. Und dann heisst es, das und das muss bis dann können. Und das funktioniert nicht. Wir müssen wirklich freier sein von diesem Zeitaspekt und die Kinder in ihren individuellen Lernphasen begleiten. Was sehr schön wäre.
Es fasziniert mich, wie Rebecca de Grande die Situation beobachtet und ihre Schlüsse daraus zieht. Und gerade das Thema mit dem unterschiedlichen Lerntempo, das leuchtet einfach ein. Und ja, da gibt es auch schon diverse Schulen, die da probieren, dem gerecht werden. Allen voran eben Privatschulen. Jetzt haben wir gehört, dass der Leistungsdruck bei Kindern ein Thema ist und haben auch schon ein paar Lösungsansätze präsentiert bekommen. Wir haben aber noch keine konkrete Geschichte gehört, wo eben eine Familie den Leistungsdruck zu spüren bekommen hat. Und so eine habe ich von einem weiteren älteren Teil bekommen. Céline Humm, sie ist Mami von 5 Kindern zwischen 18 und jährig. Die Älteste ist an eine öffentliche Schule gegangen und die jüngeren Kinder sind jetzt an einer Privatschule. Ja, weil sie den Druck bei den Ältesten miterlebt hat und sie den Jüngeren ein bisschen mehr möchte sparen.
Also ich habe halt gesehen, dass bei meiner 18-jährigen Tochter, dass der Druck so ab der 5. Klasse massiv war, mit der Gymi-Vorbereitung. Es war dann so, dass eigentlich ganz viele Eltern entschieden haben, dass man Kind in die Gymi-Vorbereitungen steckt. Es sind teure, private Kurse, die sich auch nicht jede Familie leisten kann. Und ich habe das dort schon ganz schräg gefunden, weil es so ein Zweiklass-Schulsystem gibt. Und ich finde, Bildung, das muss irgendwie für alle zugänglich sein. Und habe dann einfach gesehen, dass ganz viele Schüler das irgendwie mit Ach und Krach zwar bestanden haben, aber nachher einfach mega gestruggelt haben in der Gymzeit und auch die meisten eigentlich auch wieder rausgefallen sind und wahnsinnig auch unter Druck gewesen sind, ja, mit dem Schulstoff. Also der Schulstoff ist auch, ich habe selber die Prüfungen gesehen und das ist für einen 5-Klässler, also das ist ein Wahnsinn gewesen, auch vom Niveau her. Und ich habe dann irgendwie so ein bisschen wirklich auch nicht mehr gute Beziehung gehabt mit meinem Kind, weil das einfach so viel Raum genommen hat. Der Druck von dem Gymi. Ich habe sie natürlich auch begleitet durch die normale Schulzeit, wo es halt schon einfach wenig Raum gehabt für Werke, für ein Instrument oder für die schönen Sachen. Also so ein bisschen mit den Händen irgendetwas erarbeiten in der Schule oder so.
In dieser Privatschule gibt es zuerst einmal keine Noten. Leistung wird trotzdem gefordert und am Ende der Schulzeit da werden die Kinder dann auch aufs Leben in einer Ausbildung oder auf ein Studium vorbereitet. Neben Rechnen, Schreiben und Lesen ist es aber auch wichtig, dass Kinder ein Instrument spielen. Oder dass sie ein Thema draussen in der Natur lernen. So dass Rechnen zum Beispiel nicht einfach trockene Materie ist, sondern dass man sieht, wo man die Zahlen und Formeln anwenden kann. Das könnte man ja aber auch alles einfach in der Freizeit machen. oder dort noch ein bisschen wiederholen und festigen. Macht es denn wirklich einen Unterschied, wenn Kinder an eine Privatschule gehen?
Der ist wirklich mega krass, der Unterschied. Es ist eine andere Sprache, es ist ein anderes Verhalten mit Social Media. Es ist halt einfach viel mehr Kindheit. Ich bin mal an einem guten Vortrag von Remo Largo und er hat gesagt, das Problem ist eigentlich nicht, was die Jugendlichen oder Kinder konsumieren in der Zeit, wo sie einen Medienkonsum haben, sondern es ist mehr das Problem in der frühen Kindheit, was sie eben dann nicht erleben in dieser Zeit.
Aber jetzt, wenn du sagst, was sie nicht erleben, ist eher eine Gefahr. Also von was redest du jetzt konkret?
Ja, es ist halt so, eben es ist so der Schatz von dieser Kindheit. Also es ist halt auch so die langweilige Aushalten. Ich erinnere mich mega gut, mir ist es mega oft langweilig gewesen, aber wir sind dann halt einfach durch die Felder gestriendelt und haben irgendwie, ich weiss nicht, wir haben doch, keine Ahnung, 700 Blumensträusschen gemacht am Tag und irgendwie bastelt. Wir sind immer dreckig gewesen, wir sind irgendwie immer nass, wir haben immer nasse Füße gehabt, wenn wir irgendwo in einem Bach irgendetwas gestaut haben. Ich glaube wirklich mega fest, dass wir wie verlernt haben oder vergessen haben, was für ein Gut eigentlich die Kindheit ist für unsere Kinder.
Oh ja, an die Langweile kann ich mich noch gut erinnern. Haben die Kinder das heute eigentlich noch? Oder füllt die moderne Technik die Zeit, wo es einem früher langweilig war? Ist also vielleicht das eher ein bisschen verstaubte Bild von der alten Schule, wo man kaum moderne Technik hatte, wo man mehr spielerisch oder in der Natur irgendetwas gelernt hat, gar nicht nur so hinterwäldlerisch? Wie steht es denn jetzt um die Resilienz von all denen, die schon mit mehr Druck, sei es jetzt sozialem oder schulischem, aufgewachsen sind? Diese Fragen, die bleiben offen. Céline Humm, sie sieht es als ein Privileg, dass sie ihre Kinder in eine Schule schicken kann, wo man Wert darauf legt, dass Kinder Kind sein können. Es ist ihr aber auch bewusst, dass Privatschulen nicht nur die Lösung sind. Rebecca Del Grande und Céline Humm sind sich da einig, dass es da einfach fest auch um die Förderung und Gestaltung der Freizeit geht. Dass die Kinder lernen, vom Druck abschalten und einen Ausgleich haben. Das macht die Kinder widerstandsfähiger, auch für die Zukunft. Aber jetzt mal abgesehen von der Schule. Der Leistungsdruck, der kann ja auch hausgemacht sein. Nämlich dann, wenn man als älterer Teil selber nicht gefeit ist davor.
Ich bin auch sehr leistungsorientiert, eigentlich. Also ich habe mich, als ich mir so Gedanken gemacht habe zu dem Interview, ist mir das wieder mega fest eigentlich bewusst worden, wie fest, dass auch ich leistungsorientiert bin, obwohl ich ja das meinen Kindern gar nicht will, so vorleben eigentlich. Mhm. Oder, aber Leistung kann ja wie auch alles sein. Wir gehen mega viel wandern mit unseren Kindern oder wir gehen immer irgendwo her, wir haben immer irgendetwas geplant. Ich meine, das kann auch ein Druck sein. Ja, oder wenn du jetzt jeden Tag viermal frisch kochst, ich meine, das kann auch... kann für Kind oder wenn sie so aufwachsen und sie dann in die Welt rausgehen und das Gefühl haben, dass das jetzt normal ist und dass man das jetzt so muss machen, das kann ja auch ein Druck sein.
Da auch selber mal ein bisschen nett sein zu sich selber, das könne helfen, einen positiven Umgang mit dem Leistungsdruck vorzuleben. Dass man auch den Kind kommuniziert, dass man jetzt vielleicht mal nicht mal kochen und dass darum etwas Einfaches auf den Tisch kommt. Das Vorleben von einem guten Umgang mit Leistungsdruck ist eben genauso wichtig, wie es darüber reden. Sagt Céline Humm noch weiter. Auch wenn das manchmal eine ganz schöne Herausforderung ist.
Öffentlich hingerichtet werden kann jeder und jede, die z.B. eine Bibel daheim hat. Christinnen und Christen in Nordkorea leben wegen dem immer in Angst. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, die weltweit rund 365 Millionen Christinnen und Christen betrifft. Am Sonntag von der verfolgten Kirche ladet die Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit von der Schweizerischen Evangelischen Allianz ein, um für die Christinnen und Christen zu beten, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Im Fokus stehen dieses Jahr neben Nordkorea auch die Länder Burkina Faso und der Iran. Beten für die Menschen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Infos und Material gibt es auf verfolgung.ch.
Ich konnte noch mit einem weiteren älteren Teil reden, wo alles gute Vorleben und Zureden in der Situation aber nicht genützt hat. Der Ruven Waser ist Vater von zwei Kindern, die an die öffentliche Schule gehen. Sie haben als Familie eine Zeit erlebt, wo die Schule beim einen Kind so viel Druck ausgelöst hat, dass sie sich für einen radikalen Schnitt für ihr Kind entschieden haben.
Also in dem Fall war es so intensiv, dass wir sie für ein halbes Jahr aus der Schule genommen haben. Im Kanton Zürich dürfen wir ein Kind bis zu einem Jahr aus der Schule nehmen und Homeschooling machen. Und meine Frau ist Lehrerin, das war noch das Glück gewesen, dass sie dann das auch übernehmen konnte. Es war aber eine sehr schwierige Zeit durchaus gewesen für uns. Es ist auch nicht einfach, als Mutter oder als Vater zu unterrichten. Das ist nochmal anders, als wenn jemand extern das macht, aus der emotionalen Bindung herausnehmen. Man sieht das selbst bei den Aufzügen. Es ist einfach nicht das Gleiche, wenn du es einem Kind erklärst, dass zum Teil eine gewisse, wenn eine feine Ungeduld nur schon aufkommt von uns Eltern, kann das sehr schnell dann das Kind auch wieder irgendwie stressen und nerven, weil es vielleicht nicht in seinem Rhythmus machen kann. Und ja, viele schwören darauf, finden es toll. Ich finde es nicht nur einfach.
Dass man das Kind aus der Schule nimmt, das kann eine richtige Entlastung sein für das Kind. Für die Eltern bedeutet das aber natürlich einen rechten Mehraufwand. Und es ist auch nicht in allen Kantonen erlaubt. Da muss man so vor Ort die Möglichkeiten abklären. Nach einem halben Jahr ist das Kind von Ruven Waser dann in die Mittelstufe gekommen und hat dann mit einer neuen Klasse wieder einsteigen und weitergehen an der öffentlichen Schule. Er hat sich auch viele Gedanken gemacht zum Thema Leistung. Ja, wie fest fördert oder überfordert man das Kind vielleicht auch, dass es die entsprechenden Noten heimbringt und dann auch den bestmöglichsten Abschluss machen kann?
Man will einfach das Beste für das Kind. Und je höher in der Schweiz die Schulbildung, desto mehr Möglichkeiten an Berufen hast du. Oder du kannst dann studieren, wenn du ins Gymi gehst oder so. Und das sind dann so Ängste, die reinspielen. Du willst das Beste. Und ja, wenn es jetzt nicht im A ist oder im Gymi, dann kann es sein, dass dann das oder das nicht lernen kann. Und dass ich durch das das Kind allenfalls zu fest in etwas hineindrücken könnte. Wo ich auch muss von der Angst wegkommen und loslassen und sagen, das Kind hat diese Stärken. Und das ist toll und das kommt gut. Und motivieren kann, sich dort, wo es gut ist, zu fördern. Nicht ums Verrecken irgendwie in die Ecken hineindrängen. Und in der Schweiz haben wir ja so viele Möglichkeiten an verschiedenen Weiterbildungsarten und Möglichkeiten.
Also all die Gedanken, das Beste rausholen, schon früh einspuren und den Kindern damit einen riesen Stress machen, sollen wir das wirklich machen? Der Ruven Waser ist zur Erkenntnis gekommen, dass man Kinder auch einfach mal machen lassen kann. Dass sie ihren Weg dann schon machen. Auch wenn das vielleicht nicht der ist mit dem höchsten Abschluss oder der, wo man sich als Eltern vorstellt. Stattdessen auf die Stärken des Kindes schauen. Was kann es gut und was macht das Kind eigentlich aus? Diese Fähigkeiten fördern und unterstützen. Das kann man zu Hause machen, aber auch in den Schulen wäre es doch schön, wenn da mehr auf die Stärken statt auf Defizite geschaut würde. Das findet auch der Bobby Wegenmann, Institutionsleiter vom evangelischen Sonderschulheim Langhalde, Abtwil im Kanton St. Gallen. Lang hat er als Schulleiter und auch als Lehrcoach gearbeitet. Und all die Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, die möchte er heute in seinem entwickelten Stärkenmodell einfliessen lassen. Eins geht vorweg. Für mich und auch für den Bobby Wegenmann ist klar, es gibt kein Modell, das perfekt ist. Da gibt es verschiedene Modelle, die gut sind. Und das Stärkenmodell ist einfach eins, das wir euch hier vorstellen.
Es gibt nicht einfach das Modell und dann können alle Schüler gut lernen. Man muss sich immer noch individuell auf jedes Kind eingehen und herausfinden, was ist. Und wenn ein Kind nicht gut Mathe kann, heisst das noch lange nicht, dass es eine Mathe-Schwäche hat. Das kann auch irgendein Problem daheim haben oder irgendwie mit Mathematik triggern und dann ein schlechtes Gefühl entwickeln und mit schlechtem Gefühl kann man auch nicht lernen. Also das hätte ich mal vorweggenommen. Das Modell ist nicht perfekt, aber es ist ja eigentlich aufgebaut auf wissenschaftliche Erkenntnis und ist eigentlich überlegt, wie kann ich das in der Praxis umsetzen. Jetzt sehe ich auch andere Modelle, die das auch machen und wieder ein bisschen anders und die sind auch gut. Ich denke so an ein Churer-Modell oder so.
Der Bobby Wegenmann ist überzeugt, dass es eigentlich keinen ungesunden Leistungsdruck braucht, sondern dass Kinder grundsätzlich gerne lernen. Sie müssen einfach im Richtigen gefördert werden.
Mehr von der Stärke und weniger vom Defizit. Und wenn wir ehrlich sind, eine Schule ist grundsätzlich defizitorientiert. Und wir wollen von dem defizitorientierten Weg kommen. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass wenn ich immer mit dem Defizit beschäftigt bin, dass ich immer weniger an mir glaube. Je weniger ich an mir glaube, desto schwächer und schlechter werde ich. Da kann ich Studien von Gerald Weck nennen zum Beispiel, wo man das ganz deutlich sieht, wie das einen Einfluss nimmt. Und wir wollen eigentlich, dass die Kinder viel mehr mit dem Positiven, mit ihren Stärken erkennen, wissen, was sie können, Man muss nicht sagen, du kannst das und das und es ist nicht so. Wenn sie ein Strichmännchen machen, oh, du bist Picasso, das bringt nichts. Sondern dann müssen wir sagen, du kannst Strichmännchen machen. Und wir müssen ihnen das zeigen, zum Beispiel wir machen jetzt verschiedene Sachen, wir machen Portfolio, jedes Kind hat zu den Kompetenzen, die es erreicht hat, das Portfolio mit einem Beweis, da hast du das geschafft, du hast die Kompetenz erreicht. Das ist etwas, wir arbeiten auch mit der Ermutigung, jetzt, wenn es das kann, kann es sich auf den nächsten Kompetenzschritt einlassen. Und wir tun auch Gruppen so ein bisschen einteilen nach Piaget, entwicklungspsychologischen Ansatz. Hier muss ich aber dann schon mal sagen, das hat seine Grenzen.
Was heisst das denn, das Piaget?
Ja, also das Piaget schaut die Entwicklungspsychologie von einem Menschen an. Und da gibt es verschiedene Schritte, die sich entwickeln und da kann arbeiten. Wir gehen nicht einfach nach Jahrgang oder nach Alter. Wir haben nicht eine erste, zweite, eine dritte, vierte und eine fünfte, sechste Klasse, sondern wir haben eine Gruppe Gel, Grün, Blau, Rot, oder? Und versuchen, so Peers zusammenzustellen, die so ein bisschen im Sozialen auf Augenhöhe sind. Aber die sind durchaus in der Leistung an einem anderen Ort. Und dann machen wir das in der ganzen, alle Schüler gleichzeitig Mathematik haben, vom Erstklässler bis zum 9. Klässler. Der Vorteil ist, wir können sie dann, wenn wir Input-Lektionen machen, wo sie etwas Neues lernen, jetzt bleiben wir mal bei der Mathematik als Beispiel, wir haben jetzt am Mittwoch am Morgen Mathe-Input, dann haben alle Mathe und dann sind die besonders stark sind, können dann in eine stärkere Gruppe gehen und die vielleicht eine Schwäche haben, diskalkuliert oder etwas, die können dann in einer weniger starken Gruppe sein, wo sie ein bisschen an der Basis wieder arbeiten können. Und damit gehen wir eigentlich stärkenorientiert an die Sache an. Wir sagen nicht, du bist ein Sechsklässler, du musst jetzt den Stoff können und bringen das arme Kind zur Verzweiflung, sondern sagen ihm, du bist mit der Kompetenz bis da angekommen und jetzt musst du den nächsten Kompetenzschritt machen. Das ist das, was wir als Stärkenmodell verstehen.
Klingt schon recht aufwendig, das Ganze. Und wenn ich da an Gespräche mit Lehrpersonen von öffentlichen Volks- oder Regelschulen denke, dann habe ich das Gefühl, das kann man doch gar nicht umsetzen. Der Bobby Wegenmann hat auf diesen Vorwurf aber zugegeben, dass es gar nicht so einfach war, einen Stundenplan schon nur für die Sonderschule zu erstellen.
Ein Jahr lang haben wir das Stärkenmodell für unsere Schule entwickelt. Die Grundlagen habe ich ja schon gehabt, die habe ich schon mitgebracht. Und wir haben das Team nachher entwickelt. Wir haben natürlich lange an dem Stundenplan gearbeitet. Und wir haben das so aufgebaut, dass wir ein Gerüst haben, wo sich dann innerhalb des Gerüsts wenig ändert. Und man muss umdenken. Also, wenn man Stundenpläne um Lehrer umbaut, man sagt, ich kann den nicht arbeiten und ich will den nicht und ich will das nicht, dann funktioniert tatsächlich mein Modell nicht. Ich und mein Team, wir sind zusammengekommen, wir haben gesagt, wir bauen den Stundenplan um die Schüler herum. Und dann schauen wir, welcher Lehrer wo was macht. Und das ist schon eine Haltungsfrage. Dann funktioniert es auch. Den Aufwand muss man mal betreiben, ja. Aber es lohnt sich, finde ich. Und wir machen es ja für Kinder. Und wenn Kinder weniger Stress haben, leichter können lernen, dann ist auch die ganze Grundstimmung besser. Wir haben weniger soziale Probleme, wir haben weniger Probleme im Unterricht, wo ja eigentlich die grösste Herausforderung für Lehrpersonen sind ja immer soziale Schwierigkeiten. Und je angenehmer es für einen Schüler ist, und klar, desto weniger Probleme macht er. Also es ist so ein bisschen, ja, die Spirale geht nach oben oder nach unten. Und dann möchte ich noch etwas sagen. Uns sagt man immer ein bisschen nach, ja, ihr Sonderschulen habt ja Sonderschulen. Situation, ich habe mehr Fachkräfte für weniger Kinder.
Viel mehr Ressourcen
auch. Ja, aber das brauchen wir auch. Wir sammeln ja die sogenannten schwierigsten Kinder vom ganzen Kanton zusammen und stecken die einfach in eine Klasse. Und wenn schon ein so ein Schüler in einer Klasse nicht funktioniert, dann muss man uns schon noch ein bisschen mehr Ressourcen geben, wenn wir dann alle die nehmen und alle und nur solche in der Klasse haben. Aber ich behaupte, wenn wir es in einer Sonderschule anbringen, so etwas umzusetzen, dann sollte es in einer Regelschule auch möglich sein.
Das ganze Stärkenmodell hier erklären, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen und ist vor allem ja auch für Lehrpersonen spannend. Wer also gerne mehr Infos möchte, der kann sich über den Link in den Shownotes beim Bobby Wegenmann melden. Es gibt zwei Sachen, die wir aus diesem Modell aber rausnehmen und jetzt hier kurz erklären. Zum einen das Thema Noten. Die gehen so gar nicht mit dem Stärkenmodell.
Es ist eine total defizitorientierte Sache. Ich habe schon gehört, dass man sagt, ja, Lotte weg mitnehmen, das ist ja verweichlichte Gesellschaft und so weiter. Das hat mit dem nichts zu tun. Das hat einfach mit Logik zu tun. Wenn ich weiss, dass Noten defizitorientiert sind und dass Defizitorientierung ein Kind in seiner Entwicklung schadet, in seiner kognitiven Entwicklung, dann nachher frage ich mich, wo macht man es denn? Also, jedes Kind vergleicht sich mit dem Sechser. Mhm. Der mit der Dyskalkulie, der ein Zweier macht in der Mathe, der vergleicht sich mit dem Sechser. Der will auch mal einen Sechser. Er wird er vielleicht nie erreichen. Viel wichtiger ist doch, dass ein Schüler, der jetzt eine Dyskalkulie hat, weiss, das und das und das kann ich in der Mathe. Und jetzt darf ich mich auf den nächsten Kompetenzschritt einlassen. Und warum muss ich ihm sagen, das, was du kannst, ist ein Zweier? Das schadet ihm. Das Kind glaubt nicht mehr an sich, will nicht mehr Mathe lernen, weigert sich. Das hilft doch dem nicht, besser zu werden. Also von dort her bin ich sehr dafür, dass man mit Kompetenzbeschreibungen arbeitet und so schnell wie möglich alle Noten abschafft.
Wenn ich mich richtig zurückerinnere, dann habe ich aber eigentlich schon noch gerne Noten gehabt. Also natürlich vor allem die guten. Und es sind ja auch Kinder, die oft die Noten behalten möchten. Der Bubi Wegenmann sagt, das habe aber nicht mit den Noten zu tun, sondern mit dem Loben. Weil wenn sie eine gute Note bekommen, Kind, dann werden sie natürlich gelobt und das möchte man dann immer und immer wieder hören. Und darum ist der zweite Punkt aus dem Stärkenmodell der Punkt vom richtig Loben.
Ich lobe bei den Kindern grundsätzlich immer so, dass ich ihnen begründe, warum ich es lobe. Dann können sie es auch nicht. Sagen, weil du jetzt dir da Mühe gegeben hast und extra nochmal gelernt hast, in kurzen Lerneinheiten, ist das jetzt die Prüfung besser gelungen als letztes Mal. So, das kann ein Kind annehmen. Und das Zweite ist, ich lobe nicht die Intelligenz. Oh, du hast einen Sechser gemacht, super. Oh, du bist so ein Gescheites, du kannst das ja so gut. Das sind die Formen von Lob, die beim Kind verursacht, möchte natürlich mehr Lob und noch mehr Lob, darum wird es auch wieder ein Sechser, darum wird es auch wieder Noten, um zu zeigen, ich bin gut. Aber es will sich nicht auf schwierigere Sachen einlassen. Weil wenn es schwieriger wird, kann es sein, dass man keinen Sechser mehr macht und dann wird man nicht mehr gelobt. Aber wenn ich den Einsatz lobe, wenn ich sage, du hast einen super Einsatz geleistet und weil du den Einsatz geleistet hast, ist dir das und das jetzt besser gelungen, dann ist das Kind egal, wenn es dann halt mal nicht so eine gute Note gibt, weil es ja für den Einsatz gelobt wird.
Es gibt noch einen Tipp obendrauf für die Eltern. Zeugnisfester. Ein Fest für die Leistung, die die Kinder gebracht haben in diesem Semester. Also nicht die guten Noten, die die Kinder heimgebracht haben, sondern einfach ein Fest für alle Anstrengungen und das Investieren in neues Wissen feiern. Das richtige Loben, das ist etwas aus dem Stärkenmodell, das ich richtig praktisch finde und das man, glaube ich, auch einfach gerade anwenden kann. Gerade anwenden können wir auch die Tipps, die uns Julia Wegmann, Psychotherapeutin, noch gegeben hat. Manchmal braucht es einfach akute Hilfe. Dann, wenn zum Beispiel eben der Druck im Leben von einem Kind so gross ist, dass es Auswirkungen hat auf die Gesundheit. Wichtig ist, dass man da offen bleibt als Eltern. Und dass man auch immer beim Kind wieder nachfragt, wie es ihm denn geht. Wenn man merkt, dass da gerade ein Haufen Stress rum ist und es gar nicht so richtig genau weiss, warum, dann können wir auch einfach mit dem Kind zusammen mal alles aufschreiben auf Post-it, wo dann gerade so gewisse Stressfaktoren rum sind. Sei das in der Schule, in der Familie oder vielleicht auch im Freundeskreis.
Und dann lasse ich das erstmal aufschreiben und dann sortiere mir das so ein bisschen thematisch, was hängt vielleicht zusammen und im nächsten Schritt schaue ich dann relativ schnell, okay, was würde dir jetzt helfen, oder? Gibt es da was, was du machen könntest? Wenn jetzt ein Test ansteht und man fühlt sich überfordert, man weiß das nicht, wer könnte dir denn helfen zu lernen? Gibt es jemanden, den du fragen kannst? Gibt es in deiner Klasse jemanden, der bei dem Thema sich gut auskennt? Gibt es in deiner Familie jemanden? Gibt es an der Schule irgendeine Ressource für so eine Lernförderung? Das gibt es ja auch. Oder so eine Hausaufgabenstunde. Also dann wirklich zu schauen, wo kann ich wie Entlastung finden und den Stress eigentlich wieder reduzieren. Und das hilft dann oft schon sehr, sehr gut. Also zum einen die Übersicht und dann auch so das grobe Sortieren. Und dann kann man es auch in dem nächsten Schritt wie so ein System erstellen von, was ist denn wichtig und was ist sehr wichtig und was ist dringend und was ist weniger dringend.
Das Kind kann lernen, Prioritäten setzen und sortieren, was wirklich wichtig und dringend ist und was vielleicht auch noch Zeit hat. Das ist eine Übung, die vielleicht nicht nur dem Kind gut tut, sondern auch uns Erwachsenen. Eine andere Übung, wo man die Post-it gerade davor behalten kann, ist die Stressampel.
Da kann man auch wieder verschiedene Zettel nehmen. Also wenn man hat Post-its in verschiedenen Farben, dann bietet sich jetzt Rot, Gelb und Grün an, so fürs Ampelsystem. Und dann ist Rot, was stresst mich gerade? Und damit sind vor allem so äußere Stressfaktoren gemeint. Also was kommt von außen? Man nennt es auch Stressoren. Was passiert da eigentlich gerade? Das wäre so ähnlich wie das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man mal alles sammelt, was von außen kommt. Das Gelbe wäre so, was trägt denn dazu bei, dass sich mein Stress verstärkt? Zum Beispiel, bin ich perfektionistisch veranlagt? Möchte ich immer alles ganz genau machen? Perfekt machen? Habe ich selber so einen inneren Antreiber von, es muss immer alles schnell gehen? Mache ich mir selber Druck? Habe ich hohe Erwartungen an mich? Kann ich die überhaupt erfüllen? Und der grüne Teil wäre dann, wie reagiere ich denn auf Stress? Also was mache ich? Was passiert denn emotional? Was passiert körperlich? Was passiert gedanklich? Was geht mir so durch den Kopf? Wie verhalte ich mich?
Wenn das Kind dann Mühe hat, dass es eben etwas nicht so gut oder schnell kann, dann soll man dem Kind sagen, dass Lernen eben auch seine Zeit braucht und dass das auch ganz okay ist. Leistungsdruck löst Stress aus in unserem Körper. Das hat uns Julia Wegmann ja auch schon erzählt. Und den Stress, den kann man im Körper aktiv abbauen. Sie hat ein paar einfache Übungen für uns parat, so klassische Atemübungen.
Also, dass ich wieder lerne, tiefer zum Beispiel auszuatmen und auch in den Bauch reinzuatmen. Weil unter Stress, Anspannung oder bei Angst atmen wir häufig sehr flach in die Brust und dadurch kommt es auch zu Verspannungen im Nacken. Also das heißt, das kann auch eine Ursache sein, wenn das Kind stark Nackenschmerzen hat oder häufig Kopfschmerzen, dass die Atmung flacher in die Brust ist. Und dann kann man das sehr schön mit Kindern üben, sich hinzulegen, die Hände auf den Bauch zu legen und zu sagen, jetzt berühren sich mal die Fingerspitzen und dann muss der Bauch sich so wölben, dass die ein bisschen auseinandergehen zum Beispiel. Dass ich so eine tiefe Bauchatmung, dass ich die einübe mit Kindern. Man findet natürlich noch ganz viele andere Atemübungen, aber das ist sehr, sehr sinnvoll, das zu trainieren, weil der Körper dann unter Stress auch besser darauf zurückgreifen kann. Wenn ich dann anfange, tiefer auszuatmen, kommt man auch schneller in eine Entspannung, wenn ich das vorher regelmäßig geübt habe, dass ich mich beim Atmen entspannen kann. Dann gibt es auch noch die progressive Muskelentspannung. Das ist eine Technik, wo man eigentlich gezielt den ganzen Körper durchgeht und ganz bewusst Muskelgruppen stark anspannt und hinterher entspannt. Und man hat dann herausgefunden, dass das zu einer Gesamtentspannung vom Körper führt. Und das ist auch sehr, sehr sinnvoll vorm Einschlafen. Also es gibt auch ganz tolle Übungen für Kinder, dass man sich vorstellt, zum Beispiel mit den Fäusten eine Zitrone auszupressen, von der Nasenspitze eine Fliege zu vertreiben und dann spannt man eben die Gesichtsmuskeln an. Also man kann das sehr, sehr spielerisch auch mit Kindern schon machen. Die haben dann auch noch Spaß, das entspannt auch. Und dann gäbe es auch die Möglichkeit von Fantasiereisen oder auch von Meditation oder eben ich höre ein schönes Lied und leg mich hin und beschreib dem Kind vielleicht eine Geschichte, die irgendwie entspannend ist.
Für Kinder, die eher hyperaktiv sind, ist die Übung mit dem einfach Entspannen noch recht schwierig. Da sei die progressive Muskelentspannung dann schon die beste Lösung. Da spricht wahrscheinlich auch wieder jedes Kind ein bisschen auf etwas anderes an. Zum Schluss hat die Psychotherapeutin auch noch den Glauben an Gott erwähnt. Auch der könne eine wertvolle Ressource sein, und zwar in der Stärke der Identität. Also, dass jedes Kind, jede Person ein Individuum ist. Und so darf sie, wie es eben ist.
Ich persönlich finde so ein wichtiger Teil für mich oder auch das, was ich meinen Kindern versuche zu vermitteln, ist so der Inhalt aus dem Psalm 139. Also, dass jeder wundervoll und einzigartig gemacht ist und das eigentlich so die Hauptbotschaft ist an meine Kinder. Hey, du bist gut, so wie du bist oder ich bin gut, so wie ich bin. Gott hat in uns individuell verschiedene Sachen reingelegt, verschiedene Stärken und Begabungen. Und das ist gut so, oder? Also, dass ich nicht perfekt sein muss oder eben zu stark leistungsorientiert, sondern dass ich in der Basis schon mal wissen darf, hey, im Grunde genommen komme ich schon gut auf die Welt.
Ja, was für ein riesiges Thema. Leistungsdruck bei Kind. Eins, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch wirklich überhaupt nicht vollumfänglich abgedeckt habe. Da gibt es doch noch die Situation und die andere. Und das Kind ist eben doch auch noch anders als andere. Und jeder empfindet es ja wieder ganz eigen. Dem bin ich mir komplett bewusst. Jede Situation ist individuell. Weil die Kombination von Kind, Lehrer und Eltern auch immer wieder anders aussehen kann. Und darum gibt es, glaube ich, auch einfach keine einfache Lösung, die für alle gilt. Ich hoffe aber, ihr habt trotzdem etwas mitnehmen für eure Situation, in der ihr drin seid. Sei es vielleicht die Wichtigkeit der Kindheit, dass sie genug Freizeit haben zum Spielen und Entdecken, ohne dass sie etwas leisten müssen, weil das sonst eine Auswirkung könnte haben auf die Resilienz im Erwachsenenalter. Oder auch, dass man vielleicht bei sich mal hinschauen muss, wie fest einem das Leistungsdenken selber prägt und man das ja dann eben auch vorlebt. Oder ist es, dass man anfängt, einfach den Einsatz zu loben vom Kind und nicht die Noten? Vielleicht habt ihr ja noch eine Ergänzung oder eine Idee, die euch da geholfen hat. Ihr könnt diese Gedanken gerne mit uns teilen über den Link in den Shownotes. Für mich war das hier eine Recherche in ein völlig unbekanntes Feld. Und ich aber gesehen habe, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder Kind sein dürfen. Sie aber auch müssen lernen, mit dem Druck umzugehen in unserer Gesellschaft. Und dass das eine sehr individuelle Geschichte ist, wo man von Kind zu Kind wieder neu anschauen muss.
Recherchiert.
Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren?
Schreibt uns via Kontaktformular auf
rfmedien.ch/podcast.